Ja, also heute geht es um die erste Frau, die im Stammbaum Jesu im Matthäusevangelium erwähnt wird, Tamar. Und da müssen wir natürlich in Genesis 38 zurück, wo die Geschichte erzählt wird. Das ist in Genesis 38 unmittelbar nach dem Verkauf Josefs nach Ägypten durch seine Brüder, also nicht durch direkt nach Ägypten durch die Brüder, aber sie hatten ihn ja in die Grube geworfen und dort haben die Midianiter ihn herausgeholt und nach Ägypten verkauft. Und sofort danach heißt es dann, und Juda ging von seinen Brüdern hinab. Und man kann wohl schon annehmen, dass es dem Text nicht nur um eine geografische Angabe, dass er in einen niedriger gelegenen Ort ging, geht, sondern auch wirklich etwas von einem moralischen Niedergang gesagt werden soll, weil er ja auch zwar verhindert hat, dass Josef getötet wird, aber ihn auch nicht seinem Vater zurückgebracht hat und Jakob in dem Glauben gelassen hat, sein Lieblingssohn ist von einem wilden Tier zerrissen. Und dass auch sonst es mit Juda nicht so gut weitergeht, wird eigentlich sofort klar, dann ist es heißt, dass er die Tochter eines Kanaaniters sah und die dann heiratet, nachdem ja in den Generationen vorher immer betont wurde, bloß keine Kanaaniterin zur Frau nehmen. Der Name der Frau wird auch nicht genannt. Es wird, heißt dann, dass sie drei Söhne bekommt, Er, Onan und Schela. Und man muss dann annehmen, einige Zeit ist vergangen, dann verheiratet Juda seinen erstgeborenen Er mit einer Frau Tamar, von der wir nicht wissen, was ihre Herkunft ist. Das wird auch noch in gewisser Weise eine Rolle spielen. Und es heißt da nicht, warum, aber jedenfalls in Gottes Augen war er schlecht und darauf tötete Gott ihn, heißt es. Und dann sagt Juda dem zweiten Sohn Onan, er soll die Witwe seines Bruders heiraten und dadurch, damit dann der erste Sohn als der Sohn des verstorbenen Bruders gilt. Und dann heißt es eben, dass Onan das nicht wollte, denn er wollte eigene Nachkommen haben und er von daher, wenn er mit seiner Frau zusammen war, eben seinen Samenerguss außerhalb ihres Leibes hatte, und da kommt dann natürlich unser Begriff der Onanie her von dem Namen Onans. Und in dem Fall wird dann das als Grund gegeben, warum Gott auch Onan tötet. Und dann heißt es, dass Juda Tamar in ihr Vaterhaus zurückschickt und er sagt ihr, warte, bis Schela, der Dritte, alt genug ist, aber es wird auch im biblischen Text klar gesagt, dass es eigentlich nur ein Trick ist, weil Juda ihr den dritten Sohn nicht zur Frau, nicht zum Mann geben will. Dann heißt es danach, dass die Frau Judas stirbt und er nach dem Ende der Trauerzeit zur Schafschur geht. Und inzwischen hat auch Tamar begriffen, dass ihr nicht Schela als Mann gegeben wird. Und als sie hört, dass Juda zum Schafscheren geht, verkleidet sie sich als Dirne, setzt sich auf den Scheideweg mit ihrem verdeckten Gesicht und Juda erkennt sie nicht, wohnt ihr bei und gibt ihr auch seinen Siegelring, seinen Stab und seinen Faden, wo der Faden, an dem der Siegelring hängt, als Pfand dafür, dass er ihr ein Ziegenböckchen bringen wird. Dann seinen kananäischen Freund das Ziegenböckchen zu bringen, aber der findet Tamar nicht. Und die Leute am Ort sagen auch, hier hat gar keine Dirne gesessen, sodass Juda also die Gegenstände, die er als Pfand gegeben hat, verloren hat. Und dann heißt es 3 Monate später, dass ihm gesagt wird, dass Tamar schwanger geworden ist und auch gleich mit der Anschuldigung, sie hat Unzucht getrieben. Und er sagt dann, ohne groß nachzuforschen, ja, führt sie hinaus und verbrennt sie. Und dann lässt sie eben die Pfänder, die er ihr damals gegeben hat, ihm überbringen und sagt, ich bin schwanger von dem, dem diese Pfänder gehören. Und dann erkennt Juda an, dass es seine Pfänder sind und sagt, sie ist gerechter als ich, denn ich habe ihr Schela nicht gegeben. Und dann heißt es, dass Tamar Zwillinge gebärt und die Zwillinge offensichtlich auch darum kämpfen, wer als erster geboren wird. Der eine steckt die Hand hinaus, wo die Hebamme dann schon einen roten Faden um das Handgelenk bindet. Aber es kommt dann der andere raus, der deswegen Peretz, der Durchbrecher genannt wird. Und erst danach kommt dann der mit der Schnur, der Serach, der Scheinende genannt wird, zum Vorschein. Und danach heißt es auch, dass Juda keinen Verkehr mehr mit Tamar hatte, obwohl wir gleich sehen werden, es gibt auch einige Auslegungen, die genau das Gegenteil interpretieren. Ja, das ist die Geschichte, die im Kontext vom Buch Genesis eigentlich relativ ohne weitere Nachwirkungen da ist. Also der Leser kann eigentlich noch nicht wissen, warum wir gerade von Juda hören müssen, wie seine Kinder zustande kommen. Und die Fortsetzung kommt eigentlich erst viel später, wenn wir dann im Buch Ruth die weitere Chronologie haben, die über Peretz und Ruth und Boas zu David führen wird. Und wir damit also erfahren werden, dass hier der Grund, die Grundlage für die davidische Dynastie gelegt wurde. Aber wie gesagt, das ist in der Erzählung selber noch nicht klar. Ja, dann ist die Frage eben, was hat man mit dieser Geschichte gemacht, die ja einerseits auch sehr viel Anstößiges hat. Also einmal die Frau, die mit ihrem Schwiegervater schläft. Also die Levirats-Ehe ist ja etwas, was im Buch Deuteronomium erwähnt wird, dass ein Bruder seine Schwägerin heiraten soll, wenn der Bruder ohne Nachkommen gestorben ist. Aber dort steht nicht, dass das auch für den Vater gilt. Und das andere natürlich auch, dass sie sich eben nicht zu erkennen gibt und eigentlich eben mit einer List es schafft, schwanger zu werden. Und andererseits steht im Hintergrund eben auch das Wissen aus der Gesamtbibel, dass es sich hier um den Ursprung des davidischen Königshauses handelt. Und das kann eben durchaus im ursprünglichen biblischen Kontext vielleicht sogar auch eine Kritik an David und seinen Vorfahren gelten. Und man kann vielleicht auch den Peretz, der sich durchbricht, durchaus auch als ein gewaltsames Nehmen der Herrschaft sehen, was man vielleicht auch bei David, das hatten wir ja diejenigen, die da dabei waren, gesehen, dass das auch nicht so ganz einfach ist, wie David an seine Herrschaft gekommen ist. Ja, den ersten Text, den ich gebracht habe, ist ein Text, der normalerweise ins zweite vorchristliche Jahrhundert datiert wird, aus dem Jubiläenbuch. Ein Text, der wohl ursprünglich auf Hebräisch geschrieben war, aber vollständig nur in einer äthiopischen Übersetzung erhalten ist, nämlich weil er in der äthiopischen Kirche als kanonisches Buch gilt und von daher also gut bewahrt wurde, und ist seitdem in der modernen Forschung in alle möglichen Sprachen übersetzt. Es gibt auch eine Rückübersetzung ins Hebräische. Und das ist dieses Genre von nacherzählter Bibel, wo also biblische Geschichten nacherzählt werden. Im Jubiläenbuch ist das die Geschichte von der Schöpfung der Welt bis zur Gabe der Tora. Eigentlich die Gabe der Tora und das mit ihr verbundene Shavuot-Fest ist das, was für das Jubiläenbuch ganz wichtig ist. Damit fängt es eigentlich an, mit der Gabe der Tora an Mose. Und das, was der Engel dann erzählt und im Jubiläenbuch niedergeschrieben ist sozusagen eine parallele Offenbarung an Mose, parallel zu der, die wir in der Tora haben. Und das heißt eben Jubiläumbuch nach den Jahrwochen, den 7 mal 7 Jahrwochen, von dem im Buch Levitikus gesprochen wird. Und es ist immer noch ganz wichtig, das chronologisch einzuordnen. Aber das muss für unser Thema jetzt nicht so wichtig sein. Sehen wir uns die Geschichte von Juda und Tamar an, die im Jubiläenbuch an anderer Stelle erscheint, nämlich nicht sofort nach dem Verkauf Josefs, sondern nachdem Josef bereits in Ägypten zum Statthalter geworden ist. Ja, da heißt es also: Im zweiten Tag der zweiten Jahrwoche im 45. Jubiläum nahm Juda für seinen erstgeborenen Er ein Weib von Arams Töchtern namens Tamar. Die Neuerung ist hier eben, dass Tamar zu einer Aramäerin wird und damit eigentlich eben auch zum selben Volk wie eigentlich die Großfamilie Abrahams gehört. Auch Laban, der Bruder Rebekkas und der Schwiegervater Jakobs, wird ja auch als Aramäer bezeichnet. Und das ist auf jeden Fall aus biblischer Perspektive eine freundlichere Herkunft, als wenn sie Kanaaniterin gewesen wäre. Ja, dann heißt es aber über er aber hasste sie und wohnte ihr nicht bei, weil seine Mutter eine Kanaaniterin war. Er wollte sich nämlich ein Weib vom Stamme seiner Mutter nehmen, aber sein Vater Juda erlaubte es nicht. Dieser er, Judas Erstgeborener, war böse und der Herr tötete ihn. Da sprach Juda zu dessen Bruder Onan: Geh zu deines Bruders Weib ein, vollzieh die Schwagerehe mit ihr und erweck deinem Bruder Nachkommen. Onan wusste nun, dass das Kind nicht sein, sondern seines Bruders wäre. Und so ging er in das Haus seines Bruderweibes und goss den Samen auf den Boden. Er aber war in des Herrn Augen böse, und so tötete er ihn. Da sprach Juda zu seiner Schwiegertochter Tamar: Bleib in deinem Vaterhaus als Witwe, bis mein Sohn Schela hier heranwächst. Dann gebe ich dich ihm zum Weib. Er wuchs heran, aber Judas Weib Batschua ließ es nicht zu, dass ihr Sohn Schela sie heirate. Da starb Judas Weib Batschua im 5. Jahr dieser Jahrwoch. Also die Änderung ist hier, dass er nicht Batschua hier zum Namen wird, während es in Genesis die Tochter Schuas sozusagen ist, die Tochter Bat, und hier wird das eben zum Eigenname gemacht. Im 6. Jahr zog Juda nach Timna zur Schafschuh hinauf. Da sagte man zu Tamar: Dein Schwiegervater zieht nach Timna zur Schafschur hinauf. Da legte sie ihre Witwenkleider ab, legte einen Schleier an, machte sich schön und setzte sich an das Tor der Straße nach Timna. Wie nun Juda dahinzog, traf er sie. Er hielt sie für eine Dirne und sprach zu ihr: Ich will zu dir eingehen. Da sagte sie zu ihm: Komm herein. Da ging er hinein. Sie sprach zu ihm: Gib mir meinen Lohn. Er sprach zu ihr: Ich habe nichts bei mir, außer meinem Fingerring, meiner Halskette und meinem Stab in meiner Hand. Sie sprach zu ihm: Gib sie mir, bis du mir meinen Lohn schickst. Er sprach zu ihr: Ich schicke dir einen Ziegenbock. Dann gab er sie ihr. Sie aber ward von ihm schwanger. Nun ging Juda zu seinen Schafen, sie aber in ihr Vaterhaus. Da schickte Juda einen Ziegenbock durch seinen Hirten, einen Adulamiten. Aber dieser fand sie nicht mehr. Da fragte er die Leute der Gegend: Wo ist die Dirne, die hier war? Sie sagten zu ihm: Es gibt bei uns hier keine Dirne. So kehrte er um und meldete ihm, dass er sie nicht habe finden können. Ich fragte auch die Leute der Gegend, aber sie sagten zu mir: Es gibt hier keine Dirne. Da sprach er: Sie mag es dann behalten, damit wir nicht zum Gespötte werden. Als aber 3 Monate für sie verflossen waren, zeigte es sich, dass sie schwanger war. Sie sagten es Juda und sprachen: Deine Schwiegertochter Tamar ward durch Unzucht schwanger. Da ging Juda in ihres Vaters Haus und sprach zu ihrem Vater und ihren Brüdern: Führet sie heraus, dass man sie verbrenne, denn sie tat in Israel etwas Unreines. Als man sie zum Verbrennen herausführte, schickte sie ihrem Schwiegervater den Ring, die Halskette und den Stab und ließ sagen: Siehe zu, wem dies gehört. Von diesem bin ich schwanger. Da erkannte es Juda und sprach: Tamar ist gerechter als ich. Man soll sie deshalb nicht verbrennen. Deshalb ward sie auch dem Schela nicht mehr gegeben, aber auch er näherte sich ihr nicht wieder. Darauf gebar sie 2 Söhne, den Perez und den Serach, im 7. Jahr dieser 2. Jahrwoche. Also der Konflikt zwischen den beiden Söhnen bei der Geburt wird hier nicht erzählt. Ja, wir sehen so einige Aspekte, die vielleicht auch ein bisschen Juda und auch Tamar, die eben mit Sicherheit keine Kanaaniterin ist, nach dem Jubiläenbuch sympathischer darstellen, sondern auch ein Teil der Schuld wird der Frau Judas gegeben. Und auf die Weise vielleicht so ein bisschen ein Versuch, etwas anstößige Dinge angenehmer darzustellen. Einen ganz anderen Weg ging im 1. Jahrhundert nach Philo von Alexandrien, der wichtige jüdische Philosoph und Theologe, der versucht hat, eigentlich Judentum in hellenistischer Sprache auszudrücken, eben auch Griechisch geschrieben hat, in dem großen jüdischen Zentrum von Alexandrien. Und Philo benutzt die allegorische Exegese, die später ja auch die Kirchenväter weiter benutzt haben, während sie im Judentum eigentlich weniger benutzt worden ist später. Und da ist natürlich gerade Tamar, die sich verhüllt hat mit einem Schleier und an dem Scheideweg sitzt, denn wörtlich heißt das im biblischen Text: an der Öffnung der Augen oder der Quelle. Das ist Auge oder Quelle ist im Hebräischen dasselbe Wort. Und es hat natürlich, gerade weil das so merkwürdig klingt und für so viele Deutungen offen ist, besonders die Ausleger interessiert. Und da schreibt Philo zu, und sie bedeckte sich mit einem Schleier, verhüllte sich und setzte sich an den Scheideweg. Manchmal prüft sie, das heißt die Weisheit, ihre Schüler, um ihre Hingabe und ihren Fleiß zu sehen. Und dann trifft sie sie nicht, sondern bedeckt ihr Gesicht mit einem Schleier und setzt sich an einen Scheideweg wie Tamar, indem sie sich den Vorbeigehenden als Hure präsentierte. Sie will, dass die Wissbegierigen ihren Schleier entfernen, sie entdecken und betrachten. Und noch ein Stück weiter geht er dann in dieser Symbolik in einem anderen Text. Und so Tamar, sie trug in ihrem Leib den göttlichen Samen, aber sah nicht den, der sie besamte. Denn es wird uns erzählt, dass sie in dieser Stunde ihr Gesicht bedeckte, genauso wie es Mose tat, als er sich zur Seite wandte, aus Furcht, Gott anzusehen, eben vor dem brennenden Dornbusch, wo es eben auch von Mose heißt, und er verbarg sein Gesicht. Also hier wird das Ganze völlig von der realen Handlung abgehoben und eigentlich zu einer Begegnung mit der Weisheit und letztlich auch mit Gott interpretiert. Und dann schließlich noch ein anderer spätjüdischer Text, das Liber Antiquitatum Biblicarum, eben auch eine Nacherzählung der biblischen Geschichte, wo die Geschichte von Tamar aber eigentlich nur im Zusammenhang des Verbergens des Mose 3 Monate lang erwähnt wird. Denn es heißt ja bei Mose, dass die Mutter ihn nach 3 Monaten nicht mehr verbergen konnte nach der Geburt. Und von Tamar heißt es ja, dass sie nach 3 Monaten ihre Schwangerschaft herausgestellt hat. Denn wenn unsere Frauen empfangen werden, werden sie nicht als schwanger erkannt, bis 3 Monate verstrichen sind. Wie auch unsere Mutter, so heißt es im Lateinischen, also es war auch ursprünglich ein hebräischer Text, aber er ist nur auf Lateinisch erhalten, Mater Nostrae, also eingeordnet eigentlich in die Stammmütter, Tamar tat, die keine hurerische Absicht hatte, sondern weil sie sich nicht von den Israeliten trennen wollte, dachte sie nach und sagte, es ist besser für mich, mit meinem Schwiegervater Verkehr zu haben und zu sterben, als mit den Heiden zu verkehren. Und sie verbarg ihre Leibesfrucht bis zum 3. Monat. Dann nämlich wurde sie erkannt. Und als sie zur Hinrichtung ging, hielt sie inne und sprach, wem dieser Stab und dieser Ring und das Schaffell, das ist eine Änderung gegenüber dem biblischen Text, gehören, von dem bin ich schwanger. Ihr Plan rettete sie vor aller Gefahr. Ja, also das wären die Texte aus dem nach Judentum aus der Zeit des Zweiten Tempels, beziehungsweise kurz danach, die schon neue Akzente in der Geschichte von Tamar und Juda setzen. Sind da Anmerkungen, Nachfragen? Frau Kröger-Dohm?
Mir ist Motivation.
Die Motivation von Tamar?
Ja.
Ja.
Warum tut sie das? Denn sie hat ja eigentlich einen göttlichen Auftrag. Sie davon berichtet.
Genau, das ist auch eigentlich etwas, was ganz wichtig ist für den Text Genesis 38 selber. Abgesehen davon, dass uns am Anfang gesagt wird, dass Gott die beiden ersten Söhne Judas tötet, hören wir nichts mehr von Gott. Also wir wissen nicht, was Gott von der ganzen weiteren Geschichte hält. Und theoretisch könnte man sich überlegen, auf einer praktischen Ebene, dass es Tamar einfach wichtig war, nicht ohne Nachkommen zu bleiben. Und so die einzige Möglichkeit war, wenn es eben mit Schela nicht geht, es mit Juda zu machen. Aber was wir hier in der Nacherzählung von dem Liber Antiquitatum Biblicarum hören, ist, dass es Tamar eben wichtig war, sozusagen Teil der Nachkommen Jakobs zu werden und eben nicht nur ein Kind zu bekommen, sondern auch ein Kind zu bekommen, dass ein Nachkomme Judas sein wird. Und das lässt annehmen, dass ihr die Bedeutung dieser Familie klar war und sie daran Anteil haben wollte. Das ist etwas, was man aus dem biblischen Text eindeutig beweisen kann, aber es ist zumindest eine mögliche Interpretation, würde ich sagen, das so zu sehen, dass sie eben deswegen auch eben sieht, dass sie von Juda ein Kind bekommt und nicht, was natürlich noch gefährlicher gewesen wäre, wenn es entdeckt worden wäre, mit irgendeinem wildfremden Mann versucht hätte, ein Kind zu bekommen. Frau Skeet.
Im Neuen Testament ist als Strafe für Ehebrecher die Steinigung genannt. War das früher wirklich anders mit Verbrennung?
Nein, auch in der hebräischen Bibel gilt im Normalfall die Steinigung als Strafe für den Ehebruch. Und das hat auch dazu geführt, dass manche Ausleger sagen, Tamar war die Tochter eines Priesters und teilweise wird sie dann mit Melchizedek in Verbindung, als Tochter Melchizedeks in Verbindung gebracht. Die Tochter eines Priesters, die die Ehe bricht, soll verbrannt werden. Das ist also ein Ausnahmefall im Vergleich zu, in Anführungsstrichen, normalem Ehebruch. Also eben genau dieser Widerspruch ist den Auslegern aufgefallen und man muss halt eben versuchen, da eine Lösung für zu finden. Ja, dann wollen wir uns mal ansehen, was die Kirchenväter damit machen. Und ich habe bewusst erst die Kirchenväter und dann die weitere rabbinische Auslegung genommen, weil nämlich anzunehmen ist, dass zumindest die Kirchenvätertexte, die ich hier anführe, dass die älter sind als die Midraschim. Die Midraschim sind ja immer sehr schwer zu datieren. Man kann halt versuchen, nach den Rabbinen, die genannt werden, ungefähr zu gehen. Und sie können natürlich viel ältere Ursprünge haben oder mündliche Überlieferungen, die wesentlich älter sind, aber ihre schriftliche Überlieferung ist normalerweise später als die zumindest der früheren Kirchenväter. Und das ist auch etwas, was so in den letzten Generationen erst sich in der Forschung durchgesetzt hat. So die ersten Vergleiche, die man zwischen Neuem Testament, rabbinischer Literatur oder auch Kirchenvätern gemacht hat, dass man immer davon ausgegangen, das Judentum ist ja die ältere Religion und von daher müssen die jüdischen Texte älter sein. Aber es ist eben nicht so einfach, sondern das rabbinische Judentum ist eben nicht älter und hat sich auch erst langsam entwickelt. Und von daher ist eigentlich so mehr die neue Forschungsrichtung, also auch schon gar nicht mehr so neu, die gibt es sicher schon 40 Jahre mindestens, dass man eigentlich eher die rabbinischen Texte auch durchaus mit dem Blick lesen muss, wie können eventuell christliche Auslegungen sie beeinflusst haben. Ja, ich sehe ja gerade die Einschaltung von Frau Meurer, dass nicht alle stumm geschaltet sind und das gibt Hall. Frau Fichtbauer, ich glaube, Sie sind nicht stumm geschaltet, wenn ich sehe.
Okay,
Und
pardon.
ich glaube auch Angelika, du bist auch nicht stumm geschaltet, wenn das
Doch,
geht.
nein, so. Dann ich mich.
Das wäre noch. Ja, jetzt sind, glaube ich, alle stumm geschaltet. Gut. Ja. Und von daher eben jetzt zunächst die Kirchenväter. Dankenswerterweise gibt es ein Buch über die Rezeptionsgeschichte von Genesis 38, sonst wäre ich, glaube ich, nie auf diese Kirchenvätertexte gekommen. Denn sie sind nicht notwendigerweise da zu suchen, wo man meint, dass sie sein sollte, beziehungsweise man muss wissen, wo man sie sucht. Ja, chronologisch der Älteste ist der von Ephrem dem Syrer, eigentlich der wichtigste wohl Kirchenvater der syrischen Kirche, die sich am Rande beziehungsweise außerhalb des Römischen Reiches entwickelt hat, der eigentlich auch sonst für seine Hymnen besonders bekannt ist. Aber hier in unserem Fall haben wir ihn auch sogar aus seinem Genesis-Kommentar. Ja, da sehen wir eigentlich wenn er sich mit der Motivation Tamars befasst, sehen wir eigentlich gleich eine Ähnlichkeit zu dem Liber Antiquitatum Biblicarum. Also Ephrem schreibt, sie überlegte, wodurch kann diesen Hebräern verdeutlicht werden, dass ich nicht nach der Ehe gelüste, sondern dass ich nach der Segnung verlange, die bei ihnen verborgen ist. Aber meinen Glauben werde ich nicht mit Hilfe von Scheler zum Sieg führen. Aus Angst, und das ist jetzt die Paraphrase, die der Verfasser der Rezeptionsgeschichte Walter Hillbrands bringt, aus Angst verschleiert Tamar sich zunächst, weil sie befürchten muss, Juda würde sie aus Rache für seine beiden ersten Söhne töten. Wie Eliezer, also der Knecht Abrahams, der ausgeschickt wird, eine Frau für Isaak zu holen, spricht sie ein Gebet und erbittet sich von Gott ein Zeichen. Dass Juda stehen bleibt, sie als Hure wähnt und zu ihr einkehren will, versteht sie als Gebetserhörung und weiß nun, dass Gott ihr Tun als wohlgefällig betrachtet. Deshalb kann sie nun sogar furchtlos den Schleier ablegen und Juda, den Herrn des Schatzes, um ihren Lohn bitten. Der Erhalt der drei Pfandgegenstände, die als Zeugen der Trinität verstanden werden, die aus Tamar hervorgehen wird, legitimiert ihr Vorgehen, da sie von dem Dreieinigen zeugten, der durch sie weitergegeben werden sollte. Dadurch wird auch deutlich, dass Christus mit dem verborgenen Schatz gemeint ist, nach dem Tamar sich sehnt. Es genügt mir zu wissen, dass es dir gefällt, sogar durch eine Tochter der Unbeschnittenen, den Schatz, der bei den Beschnittenen verborgen ist, hervorzubringen. Die Tatsache, dass Tamar eine Stammmutter Christi ist, ist also für die Wertung ihres Handelns ausschlaggebend. Eine explizite christologische Bezugnahme findet sich in Ephraims Auslegungen zu Genesis 38 aber nicht. Aber auch über Judas Verhalten fällt kein schlechtes Wort. Er wird sogar positiv beleuchtet, weil Juda göttlich geführt sei. Zwar habe er zu Unrecht Tamar verdächtigt, obwohl ihre Gerechtigkeit seine übertrifft. Aber erst das Gebet Tamars habe ihn veranlasst, gegen seine Gewohnheit eine Hure aufzusuchen. Anschließend bleibt er enthaltsam und heiratet auch keine andere Frau mehr. Aber danach war er nicht mehr mit ihr zusammen, weil sie die Frau seiner zwei früheren Söhne war. Und auch nahm er neben ihr keine andere Frau, weil sie die Mutter seiner zwei späteren Söhne war. Ambrosius von Mailand behandelt das Thema in seinem Kommentar zum Lukas-Evangelium, nämlich zu dem Stammbaum Jesu, den Lukas gibt, der sich ja in einigem von dem Stammbaum von Matthäus unterscheidet. Und da stellt Ambrosius natürlich Vergleiche an. In 3,17 fragt Ambrosius nach dem Sinn der Erwähnung anrüchig erscheinender Frauen im matthäischen Stammbaum, im Gegensatz zu Lukas, dem nur Männer erwähnt in seinem Stammbaum, während die heiligen Frauen Sarah, Rebekka und Rachel nicht genannt werden. Ambrosius rechtfertigt Tamars Verhalten mit vielen Argumenten, indem er sie mit Juda kontrastieren lässt. Tamar gehe es nicht um die Befriedigung der Lust, sondern um den Segen der Nachkommenschaft. Sie sei sogar keuscher als Juda, da sie nicht von Leidenschaften bestimmt sei, sondern lange auf die Verheißung wartet. Ambrosius schildert ihn hingegen als triebhaften Lüstling. Jener konnte nicht eine einzige Stunde aushalten, der von dem Mädchen Jahre der Enthaltsamkeit gefordert hatte. Er vertrieb die Trauer, wechselte die Kleidung, schor das Haupt, ließ das Grab seiner Frau im Stich und bestieg als Hure das fremde Bett. Bevor jedoch ihre empfängnisbereite Zeit vorüber ist, denkt Tamar an ihre Familie und die verheißene Nachkommenschaft. Sie musste schließlich befürchten, ihre Empfängniszeit würde aufgrund des Aufschubs der Ehe verstreichen. Und obwohl sie kinderlos ist, geht sie nicht ihren Trieben nach, sondern zieht sogar den reiferen Juda vor. Im Gegensatz zu Juda, der an sich selbst denkt und sich von der jungen Frau verleiten lässt, die er für eine Hure hält. Nach dem Beischlaf habe sie wieder enthaltsam gelebt. Trotz aller positiven Aspekte dürfe nicht übersehen werden, dass es sich bei Jesu Vorfahren im matthäischen Stammbaum um Sünder handelt. Während Lukas die Makellosigkeit der priesterlichen Geschlechterfolge aufzeigen wolle, geht es Matthäus darum, die Kirche daran zu erinnern, dass sie aus Sündern bestehe und dass sich Christus nicht seiner sündigen Vorfahren und seiner Gemeinde schäme. Und dann schließlich noch Augustinus in seiner Schrift gegen den Manichäer Faustus, dem er eben auch versucht zu erklären, warum die Geschichte von Juda und Tamar, wie auch andere Geschichten in der Genesis, nicht anstößig sind. In Kapitel 22, 83 bis 86, im Zusammenhang anderer anstößiger Beziehungen, behandelt Augustinus dann ausführlich die Geschichte von Juda und Tamar. Zunächst müsse bedacht werden, dass einige böse Taten der Menschen in der Heiligen Schrift nicht eine negative, sondern eine positive Zukunft anzeigen. Zwar sei Juda von der Begierde besiegt und Folge seiner Libido, dennoch werde durch die göttliche Vorsehung auch eine böse Tat in den Dienst der Heilsgeschichte genommen. Ebenso sei der Erlösung der Menschheit zugute gekommen, dass Judas, also Judas Iskariot, Jesus verraten hat. Wenn die Handlungen oder Personen des AT-Typen darstellen, ist ihre ethische Beurteilung irrelevant. So folgt Judas seinem schlechten Trieb und weiß selbst gar nicht um die typologische Bedeutung seiner Handlungen, wie sich auch Kaiphas dessen nicht bewusst ist, dass er prophetisch redet, wenn er eben beim Prozess Jesu sagt, ist es nicht besser, dass einer für alle stirbt, für das ganze Volk. Zum anderen deutet Augustinus den Namen Tamars aufgrund ihres Kleiderwechsels als Wechsel und sieht sie im Einklang mit den Vätern als Figur der Kirche, wobei der Ortsname Enaim, eben Quelle, wenn man ins Lateinische Fontes übersetzt, zu weiterer Allegorese Anlass gibt. Tamar trägt ja schon die Vorabbildung der Kirche in sich, die aus den Heiden gerufen wurde. Sie saß in dieser Kleidung vor dem Tor von Enam oder Enaim, was Quelle bedeutet. Sie ist nämlich wie ein Hirsch zu den Wasserquellen gelaufen, wie es in Psalm 42 heißt, um dort dem Samen Abrahams zu begegnen. Dort wurde sie von einem, den sie nicht kannte, fruchtbar gemacht, weil über jene verheißen ist, ein Volk, das ich nicht kannte, hat mir gedient. Juda wird mit seinem Bekenntnis aus Genesis 38, 26, nachdem Tamar mittels der Pfandgegenstände ihre Unschuld beweisen konnte, zu einem Bild für die Juden, nachdem er in 22, 85 noch ein Typos Christi war. Diese wollen den Christen zwar absprechen, Abrahams Nachkommen zu sein, aber Tamar als Figur der Kirche siegt über die Juden, die sie ohne Grund richten. Aber wenn wir die äußerst zuverlässigen Beweise unserer Berufung, Rechtfertigung und Verherrlichung, das ist die allegorische Deutung von Augustinus für die Pfänder, vorlegen, werden sie zweifellos bestürzt werden und sie werden gestehen, dass auch wir mehr als sie gerechtfertigt worden sind. Dies bedeutet im Übrigen keine Substitution des jüdischen Volkes durch die Kirche, sondern begründet die Einheit der Kirche aus Juden, Christen und Heidenchristen, wie Augustinus ausführlich begründet. Ja, soweit hier die drei Beispiele von Kirchenvätern, die so ein bisschen eine Vorstellung davon geben können, wie man mit dieser Geschichte umgeht. Und eben auch sicher die Nennung Tamars im Stammbaum von Matthäus hat es natürlich noch wichtiger gemacht, sich mit dieser Figur auseinanderzusetzen. Ja, sind da Anmerkungen, Nachfragen? Frau Fricke.
Ja, ich hätte eine Frage. Und zwar haben wir ja bei Bathsheba gehört, dass die eigentlich beim ersten Mal nicht schwanger werden konnte, wenn man mit einem Mann schläft. Das wird ja so gesagt. Aber bei Tamar ist das ja nun anders. Die schläft ja zum ersten Mal mit Juda. Und das passiert. Und das finde ich eigentlich eine spannende Sache, weil es ja eigentlich auch medizinisch so ist, ja. Man kann durchaus beim ersten Mal schwanger werden. Und das finde ich eigentlich total nett, dass es da eigentlich richtig beobachtet ist und auch wiedergegeben ist, entgegen anderer Äußerungen. Ja, wollte ich nur
Ja,
anmerken.
also die Rabbinen kommen tatsächlich, warum auch immer, in ihren Diskussionen dazu, dass eine Jungfrau nicht bei dem ersten Beischlaf schwanger werden kann. Und bei Tamar, wir können es natürlich nicht genau wissen, denn dass er, also ihr erster Mann, nicht mit ihr geschlafen hat, wird ja nicht gesagt. Es ist durchaus möglich, dass er ja mit ihr Verkehr hatte. Aber es ist nicht sicher und hier ist sicher, es gibt dann auch schon bei späteren auch jüdischen Auslegern die Tendenz, dass sie eigentlich noch Jungfrau war. Und Das mag sicher auch ein Grund sein, warum es den Vergleich mit Maria dann spannend macht.
Ja, genau.
Und das steht sicher bei den christlichen Auslegern auch irgendwo im Hintergrund.
Ja, danke.
Ja, dann denke ich, gehen wir zu dem Midrash Genesis Rabbah über, dessen Endredaktion normalerweise also in die erste Hälfte des 5. Jahrhunderts datiert wird, wäre damit also etwa zeitgenössisch mit Augustinus. Und vielleicht, nachdem wir jetzt gerade die Texte der Kirchenväter gehört haben, wird schon manches in dem Midrash auch ein bisschen anders klingen oder vielleicht eher verständlich werden, wenn wir wissen, dass es parallel dazu schon eine christliche Auslegung gibt. Und es geschah in derselben Zeit, da zog Juda hinab von seinen Brüdern in Verbindung mit Malachi 2,11, wo es heißt, also da geht es natürlich nicht um Juda die Person, sondern um Juda das Königreich. Gott sprach zu Juda: Du hast geleugnet, gelogen, es ist Greuel verübt worden in Israel, Juda ist entweiht. Also eine sehr negative Sicht Judas, die da mit diesem Prophetenwort kommt. Und die andere Auslegung: Es geschah in derselben Zeit, eben in Verbindung mit dem Verkauf Josefs, in Verbindung mit Jesaja 66,7, wo es eben heißt, bevor sie ihre Wehen bekommt, hat sie geboren, welche Stelle sagen will, bevor noch der erste unter Jocher, Pharao, geboren wurde, war schon der letzte Erlöser geboren. Das ist also schon ganz klar eine messianische Interpretation, also nicht nur zu sagen, dass vielleicht schon David geboren wird, sondern es geht schon wirklich auf eine eschatologische Kategorie. Ja, dann der Vers, zu dem wir schon einiges gesehen haben. Und sie setzte sich an den Scheideweg, eben wörtlich an die Öffnung der Augen oder der Quelle. Rabbi Ami sagte: Wir haben in der ganzen Schrift gesucht und keinen Ort gefunden, welcher so geheißen. Was bedeuten die Worte? Sie erhob ihre Augen nach der Öffnung, wohin aller Augen gerichtet sind, also in den Himmel sozusagen zu Gott. Sie sprach nämlich: Es sei dein Wille vor dir, ewiger mein Gott, dass ich nicht leer aus deinem Hause herauskomme. Oder eine andere Auslegungsmöglichkeit: Und sie öffnete ihm, Juda, das Auge. Sie sprach nämlich zu ihm: Ich bin rein, also sozusagen rein von meiner Menstruation, ich bin ledig. Und um damit eben klarzumachen, dass es legitim ist, dass er mit ihr Verkehr hat. Und Juda sah sie und kannte sie nicht. Nach Rabbi Jochanan wollte Juda vorübergehen. Da fügte Gott aber den über die Wollust gesetzten Engel zu ihm, welcher zu ihm sprach: Juda, wohin gehst du? Juda antwortete: Dahin, wo Könige und Große erstehen. Und er wandte sich ab zu ihr auf den Weg, das heißt unfreiwillig, weil nicht mit Lust. Er sprach: Was für ein Pfand soll ich dir geben? Nach Rabbi Chunia schimmerte der Heilige Geist aus ihr und sie sagte: Dein Siegel, das heißt die Königswürde, deine Schnur, das heißt der Sanhedrin, der durch eine Schnur, nämlich die Schaufäden am Talit, gezeichnet war, und deinen Stab, das heißt der Messiaskönig. Und er gab sie ihr, kam zu ihr und sie wurde ihm schwanger. Und das ist eigentlich auch eine merkwürdige Formulierung, man hätte einfach sagen können: Und sie wurde schwanger. Also was bedeutet ihm? Die Kinder waren Helden und Gerechte wie er. Sie hat gebuhlt und ist auch schwanger. Also die Frage ist so: Wie hat man es erkannt? Daraus ergibt sich, dass sie auf ihren Leib klopfte und sprach: Ich gehe mit Königen und mit Erlösern schwanger. Das heißt, von mir wird David abstammen, der Vater der Könige und Erlöser. Dann im nächsten Vers: Sie wurde herausgeführt. Hieraus ist zu schließen, bemerkte Rabbi Judan, dass die Zeichen verloren gegangen waren. Denn sonst hätte es eigentlich gar nicht zu ihrer Herausführung zur Hinrichtung kommen müssen, denn sie hätte ja sofort die Zeichen vorlegen können. Gott aber lässt sie andere an ihrer Stelle finden. Und Juda erkannte. Rabbi Jeremia sagte im Namen des Rabbi Schmuel bei Rabbi Yitzchak: An drei Orten strahlte der Heilige Geist. Im Gerichtshof Schems, im Gerichtshof Samuels und im Gerichtshof Salomos. Und in manchen Midrashim oder auch hier im Midrash Genesis Rabbah wird Tamar als Tochter Schems, des Sohnes Noachs, gesehen. Im Gerichtshof Schems, denn es heißt hier: Und Juda erkannte und sprach: Tzadka mimeni. Und also normalerweise wird das eben übersetzt, sie ist gerechter als ich, aber man kann es auch in zwei Teile auseinandernehmen. Das heißt, sie ist gerecht, Tzadka. Und mit Me Many von mir beginnt jetzt was anderes, denn von mir ist das Kind. Wenn eben das normalerweise mit der Präposition Me eben die Steigerungsform gerechter als ist. Aber weil irgendwie wohl der Ausdruck gerechter als, was ja keine absolute Gerechtigkeit ist, also ein bisschen anstößig angesehen wird, darum hat man versucht, das hier auseinanderzubringen und zu sagen, sie ist ganz und gar gerecht, nicht nur gerechter im Vergleich zu mir. Und es geschah zur Zeit ihrer Niederkunft, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Hier steht das Wort Zwillingepläne geschrieben, eben Teomim, bei Rebekka, die ja die Zwillinge Jakob und Esau gebiert, aber defektiv, da heißt es nämlich nur Tomim. Dort bei Tamar waren beide Gerechte. Hier bei Rebekka dagegen war nur einer ein Gerechter, nämlich Jakob, der andere aber ein Frevler, Esau. Und es geschah, als er, also der später Serach genannt wird, seine Hand zurückzog und sie sagte, was hast du dir einen Durchbruch gebrochen? Das heißt, der größte aller Durchbrechenden wird von dir erstehen. Siehe in Micha 2,13, der Durchbrecher ist vor ihnen aufgestiegen. Nachher kam sein Bruder heraus. Wie viel Mal steht hier das Wort Hand? Rabbi Judan sagt viermal, also die Hand Serachs wird viermal erwähnt, gegenüber den vier Banngütern, nach welchen er einst seine Hände ausstrecken wird. Nämlich nach dem Banngut von Amalek, nach dem Banngut von Sichon und Og, nach dem Banngut von Jericho und nach dem Banngut von Midian. Das ist eine nicht ganz einfache Auslegung. Also der Bezug ist sicher auf Achan ben Carmi ben Safdi ben Serach, eben ein Nachkomme Serachs, der in Josua 7 erwähnt wird, wo er verbotenerweise von dem Banngut von Jericho nimmt. Aber ansonsten wird zwar die Vollstreckung des Banns zur selben Zeit an Amalek, Sichon und Og und Midian erwähnt, aber nicht von einem Stehlen des Banngutes. Aber hier sieht man, man wollte eben fast sagen, mit Gewalt eine Auslegung für die Zahl 4 finden und auch eine Auslegung, die nicht gerade schmeichelhaft für die Nachkommen Serachs ist. Ja, erstmal soweit. Ich denke, was man in dem Midrasch auf jeden Fall sieht, dass eben schon ganz klar der auch eine Auslegung hin natürlich auf David hat, was ja auch noch innerbiblisch ist, aber auch schon eine messianische Perspektive hat. Ja, es sind dazu Nachfragen, Anmerkungen? Co.
Ich verstehe die Ausdrücke und die Auslegung von Pläne und Defektiv.
Ja, also Pläne heißt,
Ja, das habe ich gefunden. Also ich habe es auch, aber in mein jüdisches also Wörterbuch wird das so nicht genannt. Aber wie schließt man das denn da draus aus diese zwei Formen? Dass es also
ja,
defektiv
also
ist und Pläne.
sozusagen die Pläneschreibung, das ist eben, dass alle die Konsonanten und die Vokale alle ausgeschrieben werden, weil im Hebräischen ja nicht immer alle
So.
Vokale ausgeschrieben werden. So wird es eben bei den Zwillingen von Tamar ausgeschrieben, wo eben nach dem T das Aleph kommt
Ja.
und in der Pluralform am Ende das I, das Jud kommt und diese beiden Konsonanten, die auch als Vokale dienen können, eben bei den Zwillingen von Rebekka fehlen. Und das könnte man so sagen, heutige kritische Exegese würde einfach sagen, Schreibfehler oder unterschiedliche Varianten hat keine große Bedeutung.
Ja.
Aber das geht natürlich nicht für die Rabbinen, die ja sagen, das ist geoffenbarter Text, da gibt es keine Schreibfehler drin, die einfach nur so zufällig geschehen. Und da ist dann der Gedanke, eben wenn ein Wort sozusagen in seiner ganzen Pracht vollständig mit all seinen Konsonanten und Vokalen dasteht, ist das offensichtlich etwas Positiveres, als wenn ihm was fehlt. Also sozusagen das Fehlen der Buchstaben wird als ein Fehler am Charakter der Person, um die es geht, gesehen. Das kommt öfter mal vor, auch in anderen Fällen, wo es solche parallelen Schreibweisen
gibt. Ja, darum frage ich auch nach, ja.
Ja.
Ich habe in meinem Wörterbuch sagt das nicht. Also ich hab, das war noch nicht so. Aber ich habe auch die Texte erst heute Mittag gekriegt. Also sonst hätte ich vielleicht noch etwas weiter gesucht.
Ja, es ist mir diesmal wirklich enorm spät geworden.
Nee, aber es ist nicht schlimmer.
Ich konnte das Buch eben, wo ich die Kirchenväter rausgeholt habe, konnte ich erst am Sonntag in der Bibliothek einsehen. Dann muss ich noch sehen, dass der Text für gestern Abend fertig wurde und auf die Weise ist es eben etwas später geworden. Aber es gibt gute Chancen, dass es für nächste Woche nicht wieder so spät werden wird.
Na gut, danke, dann verstehe ich das, weil ich das echt dachte von warum, weil wie kommt man ja,
so in einem Wörterbuch wird man natürlich Auslegung dazu keine Antwort drauf finden. Da kann man dann sagen, also man kann Theonym sowohl so als auch so schreiben, ohne dass es eine spirituelle Bedeutung sozusagen hat. Aber das ist natürlich in der rabbinischen Exegese anders.
Ja. Okay, danke.
Frau Fricke.
Ich habe noch eine Verständnisfrage. Wer von den Zwillingen ist denn nun der Erstgeborene? Das war ja immer wichtig. Ich habe das nicht ganz verstanden. Ist das der, dessen Hand draußen war, der Peres oder der Serach?
Also es bleibt natürlich eigentlich strittig, aber man sieht schon in der weiteren Auslegung Peretz, der wirklich de facto als Erster rausgekommen ist, gilt als der Erstgeborene.
Also und das ganze ist
die Linie über Peretz, die über David dann geht.
Also das ganze, also sozusagen das ganze Kind muss draußen sein. Das ist
ja, so, aber das ist natürlich eine Frage, die man diskutieren kann. Und es gibt dann auch andere Auslegungen, die eigentlich der Hebamme den Vorwurf machen, dass sie schon eine Schnur an die Hand des Kindes getan hat, so als wenn sie schon entscheiden wollte, wer der Erstgeborene ist, wo ja noch das Kind noch gar nicht endgültig raus ist.
Okay.
Es ist natürlich auch interessant, das mit Esau und Jakob weiter zu vergleichen, bei denen ja klar ist, wer als Erster geboren ist. Bei Jakob heißt es ja nur, er hielt seinen Bruder an der Ferse fest. Genau, aber es ist keine Frage, dass Esau erst als Erster rausgekommen ist, aber sie streiten sich dann im Weiteren ganz gewaltig darum, wer denn nun das Erstgeborene Recht haben
soll. Ja. Der schleicht es sich ja nachher. Der
ja, Jakob. Genau.
Danke.
Ja, das war sozusagen der Midrash Genesis Rabbah, um so auch einen etwas längeren Text, der den ganzen Text auslegt, zu sehen. Dann habe ich noch spezifisch ein bisschen was rausgesucht, wie es eben damit darum steht, ob Juda nach der Geburt der Zwillinge noch Verkehr mit Tamar hat. Und die normale Übersetzung, die Sie wahrscheinlich auch alle finden werden in Ihren Übersetzungen, wäre eben: und er setzte nicht fort, sie zu erkennen oder erkannte sie nicht mehr. Ich habe jetzt so mit der Formulierung und er setzte nicht fort, versucht so nah wie möglich am hebräischen Text zu bleiben. Das ist das hebräische Verb yassaf, was eigentlich eben immer etwas ankündigt, was man dann danach noch weiter oder beziehungsweise nicht weitermacht. Aber im babylonischen Talmud Traktat Sotah sehen wir, dass man das auch anders sehen kann. Shmuel Zaba, der Schwiegervater von Rabbi Shmuel Ba'ami, sagte im Namen von Rabbi Shmuel Ba'ami, da er sie erkannte, ließ er nicht mehr von ihr ab. Also genau das Umgekehrte, wozu Rashi dann kommentiert, um das Ganze zumindest nicht so vielleicht wollüstig erscheinen zu lassen. Denn er erkannte, dass sie gerecht war und uneigennützig gehandelt hatte. Und wie erklärt jetzt Rabbi Shmuel Ba'ami, dass er das so anders auslegt? Hier steht geschrieben, und er yassaf nicht, sie zu erkennen. Und dort bei der Sinai-Offenbarung steht geschrieben, eine laute Stimme und sie hörte nicht auf. Und das ist dasselbe Wort yassaf. Also es sieht so aus, als ob wir ein Verb vorliegen haben, das oder zwei unterschiedliche Verben, die gleich klingen, aber unterschiedliche Bedeutungen. Und damit hätten wir die völlig entgegengesetzte Bedeutung. Damit setzt sich Rashbam, der Enkel von Rashi, auseinander und will doch bei der anderen Auslegung bleiben. Und er yassaf nicht, und er nimmt dann eben einen anderen Stamm von dem Verb yassaf, husif nicht, und das heißt eindeutig, er setzte nicht fort. Und versucht das auch grammatisch zu erklären, dass es eben nicht heißen kann, er ließ nicht mehr von ihr ab, denn dann hätte man schreiben müssen Yassaf mit der Präposition me, die eben nicht dabei ist. Also eine grammatische Frage, die aber natürlich inhaltliche Bedeutung hat. Und Bechor Shor, der bleibt auch bei der traditionellen Übersetzung und gibt der aber eine sehr unfreundliche Interpretation. Und er setzte nicht fort, sie zu erkennen, denn er hielt sie für tödlich, weil sie bereits zwei Ehemänner begraben hatte und wollte sich nicht gefährden. Also die Sache war ihm nicht geheuer. Und es ist tatsächlich aus der Geschichte von Juda und Tamar, kommt in der rabbinischen Literatur der Begriff der tödlichen Frau. Das ist eine Frau, die zwei Ehemänner begraben hat, mit der sollte sich lieber niemand mehr verheiraten, denn der Nächste könnte auch in Gefahr sein. Was natürlich völlig im Gegensatz zum biblischen Text steht, der ja eindeutig sagt, dass nicht Tamar schuld ist, sondern die ihre beiden Ehemänner vor Gott schlecht waren und deswegen sterben. Aber das weiß natürlich der Leser, aber nicht die Leute, die die Geschichte von außen sehen. Und genau wie in der alten Zeit ja auch normalerweise die Frau und nicht der Mann beschuldigt wurde, wenn die Ehe unfruchtbar war, so ist es hier auch ähnlich, dass die Frau des Todes ihrer Männer beschuldigt wird. Ja, Ramban schreibt und bleibt auch bei der traditionellen Übersetzung, und er setzte nicht fort, sie zu erkennen. Nachdem er seinen Söhnen Nachkommen verschafft hatte, wollte er nicht mehr mit ihr sein, obwohl es seine Absicht gewesen war, denn sie war ihm nicht verboten und war seine Frau entsprechend der Leviratsehe. Das ist eine halachische Auslegung von Ramban, die sich nicht durchgesetzt hat, dass die Leviratsehe nicht nur mit dem Bruder, sondern auch mit dem Schwiegervater geschlossen werden kann. Und das folgert er eben aus der Geschichte von Tamar. Und wer sagt, er ließ nicht ab, und da zitiert er weiter dem, was wir vorhin aus dem Talmud hatten, hier steht geschrieben, und er Yassaf nicht, sie zu erkennen, und dort steht geschrieben, eine laute Stimme, und sie hörte nicht auf. Ja, was steht vielleicht im Hintergrund von dieser Auseinandersetzung? Ist es denn nun so wichtig, ob er noch mit ihr Verkehr hatte, oder will er gerade weiter mit ihr Verkehr haben? Es scheint so, dass es, wenn es heißt, und er setzte nicht fort, sie zu erkennen, dass es irgendwo damit vielleicht gesagt wird, also okay, einmal, um die Zwillinge zu bekommen, war das noch in Ordnung. Aber ansonsten ist ein Problem in dieser Beziehung und es ist besser, wenn sie nicht weitergeht. Was ist eigentlich Ramban, der Einzige, der das entkräftet, indem er ihm ganz klar sagt, sie war ihm nicht verboten und es wäre eigentlich möglich gewesen. Und vielleicht da, damit diese nicht fortgesetzte Beziehung nicht einen negativen Beigeschmack hat, die andere Interpretation zu bringen. Nein, sie hatten natürlich weiter Verkehr miteinander und das war völlig in Ordnung. Und das wird in unserem Kontext natürlich interessant, weil es ja bei Matthäus heißt, nachher in der Fortsetzung vom Stammbaum, nachdem Josef erfahren hat, dass Maria vom Heiligen Geist schwanger ist, heißt es ja auch, und er erkannte sie nicht, bis sie geboren hat. Also auch da wird hingewiesen, dass sie keine Beziehung mit ihr hat. Ja, sind dazu Anmerkungen zu der Frage, ob sie miteinander hatten oder nicht? Gut, dann sind natürlich ganz wichtig die Frage, was machen wir mit diesen Zwillingen? Auch gerade weil Zwillinge sind ja in der Bibel etwas ganz Seltenes. Also es gibt eigentlich wirklich nur die beiden Zwillingspaare, Esau und Jakob und Peretz und Serach. Und von daher fordert das schon eine Erklärung. Bei Ambrosius, eben in der Fortsetzung von seinem Kommentar zum Lukas-Evangelium, den wir schon hatten, wird das gleich auf das Verhältnis zwischen Judentum und Christentum interpretiert. Die Erwähnung der beiden Zwillingsbrüder in Matthäus 1,3 in einem ansonsten linearen Stammbaum müsse eine besondere Bedeutung haben. Das heißt, Matthäus hätte ja auch einfach schreiben können und Peretz zeugte den Nächsten sozusagen. Für den Stammbaum Jesu ist Serach ja nicht relevant. Nicht umsonst zeigt Matthäus deshalb beide an, während für seinen Zweck die schlichte Erwähnung des Peretz ausreichend gewesen wäre. Was habe dies für eine tiefere Bedeutung, wenn nicht, dass durch das Geheimnis der Zwillinge die zweifache Lebensweise der Völker beschrieben wird, die eine dem Gesetz gemäß, die andere dem Glauben gemäß. Die eine dem Buchstaben gemäß, die andere der Gnade gemäß. Die Gnade war eher als das Gesetz, der Glaube war eher als der Buchstabe. Serach stehe für den vormosaischen, evangelischen Glauben der Patriarchen, was durch die Namensdeutung Serachs als Aufgang, eben die aufgehende Sonne, Orients und den Hinweis auf Sacharja 6,12 unterstützt werden kann. Die heiligen Patriarchen, die ja vor dem Gesetz ohne Fessel der Vorschriften lebten, strahlten ganz wie wir durch das Licht der freien Gnade des Evangeliums. Zum anderen weise die rote Farbe, also der Schnur an Serachs Hand, auf das Blut Christi hin. Christus selbst trete uns in Serach entgegen, wobei nicht als widersprüchlich empfunden wird, dass die beiden Geschlechtsregister Jesu über Peretz geführt werden. Der Herr Jesus wurde dem Fleisch nach aus dem Stamm und der Nachkommenschaft jenes Serach nicht nur von einer Frau, sondern auch unter dem Gesetz geboren. Peretz hingegen präfiguriere die mosaische Lebensweise und Art der Gottesverehrung, die im Übrigen von Ambrosius nicht disqualifiziert wird. Auch zu mosaischer Zeit wurde ein gottgefälliges Leben geführt und hatte man auch Anteil an Gnade und Ehre. Wenngleich die Gesetzesobservanz aber wie ein Zaun in der Mitte gelegt wurde und das Leben der Vorväter auf gewisse Weise unterbrochen scheint. Also das ist dann eben auch mit dem Namen Peretz des Durchbrechers verbunden. Ja, die jüdische Auslegung setzt sich natürlich auch mit dem Problem auseinander. Wir haben bei Rav Saatja Gaon im 10. Jahrhundert die Auslegung, was hast du durchbrochen, eben das Parazda, wo der Name Peretz herkommt. Wie schön ist deine Fruchtbarkeit, du bist der Fruchtbare, Porä. Also das ist vielleicht gar nicht mal unbedingt die Ähnlichkeit, also immerhin zwei gleiche Konsonanten zwischen Paratz und Porä, sondern auch, dass der Durchbruch zur Fruchtbarkeit verhilft. Radak hat demgegenüber eigentlich eine eher negative Interpretation des Peretz. Was hast du so sehr den Zaun des Leibes durchbrochen, indem du deinen Bruder zurückgestoßen hast und herausgekommen bist, über dir ein Durchbruch. Über dir liegt das Urteil dieses Durchbrechers, wenn dein Bruder gestorben wäre, als du ihn zurückgestoßen hast. Also durchaus diesen Kampf um die Erstgeburt nicht positiv zu sehen. Ramban, Peretz, also jetzt sprachlich sozusagen das Wort analysiert, meint an jeder Stelle Zerschmettern eines Zaunes und sein Überschreiten. In der Sprache der Weisen wird Durchbruch, also Peretz, vom Dieb gesagt, also der in ein Haus eingebrochen ist. Dafür wird dann das Wort Peretz benutzt. Aber in der Sprache der Bibel über jeden, der eine Grenze überschreitet. Und du wirst durchbrechen nach Westen und nach Osten. Das ist die Verheißung der Nachkommen, die Jakob gegeben wird. Und der Mann brach außerordentlich durch. Das wird über Jakobs wachsende Herden gesagt. Und also was Ramban damit sagen will, dieses Durchbrechen im biblischen Sprachgebrauch ist durchaus nicht immer etwas Negatives im Gegensatz zur Sprache der Weisen, sondern es ist sozusagen das Durchbrechen der reichen Nachkommenschaft der Verheißung Gottes auch. Und im Midrasch von Rabbi Nechonja ben Hakaneh wird das Geheimnis im Namen dieser Neugeborenen erwähnt. Ramban bringt eben manchmal auch Anspielungen auf eher mystische Erklärungen, die aber dann eben auch nur als Anspielungen lässt. Sie sagten, er wurde Serach genannt nach der Sonne, die immer scheint, eben das Verb Soreach, und Peretz nach dem Mond, der mal durchbrochen und mal aufgebaut wird. Und Peretz ist der Erstgeborene und die Sonne ist größer als der Mond. Und ihrer Ansicht nach bekam Peretz den Namen des Mondes wegen des Königtums des Hauses David. Und sie waren Zwillinge, Teumim, denn der Mond ist auf die Sonne abgestimmt, Mut Emet, das sind dieselben Konsonanten. Und siehe, Peretz ist der Zwilling von Serach, der die Hand reicht und ist der Erstgeborene nach dem Willen des Höchsten. In dem Midrash Tanchuma, der vermutlich älter ist als die Interpretation von Ramban, wird diese Interpretation vielleicht ein bisschen deutlicher. Der macht das etwas ausführlicher. Und er nannte ihn Serach, das ist das Aufgehen, Sricha, der Sonne. Also Serach kann nämlich wohl der Sonnenaufgang als auch das Scheinen der Sonne im Allgemeinen sein. Eine Anspielung auf Esau, und zwar warum? Und daher, und er reichte die Hand, was von Serach gesagt wird, und die Hände sind die Hände Esaus, was als Jakob sich verkleidet hatte als Esau, um den Erstgeburtssegen zu bekommen, der nach der Sonne gerechnet wird und Israel nach dem Mond. Und dies ist das Königtum Davids, das von Peretz kommt. Und der Monat nimmt zu bis zum 15. Tag nach dem Neumond. Und so sind es 15 Generationen von Abraham bis Salomo und von Salomo bis zu Zidkia und zur Tempelzerstörung auch 15 Generationen, in denen das Königtum abnahm. Zidkia, wie es heißt, und die Augen Zidkias machte er blind, der babylonische König nach dem Sieg über Zidkia. Und so wird das Licht des Mondes dunkel bis zum Ende des Monats. Und David ist nach der Gematrie 14, denn er war die 14. Generation. Und er reichte die Hand, Yad, was ebenfalls den Zahlenwert 14 hat, spielt auf David. Ja, das ist eine ziemlich komplizierte Auslegung. Nebenbei haben wir ja auch eine Erklärung, wo ich letztes Mal noch sagte, keine Ahnung, warum Matthäus immer 14 Generationen haben will. Hier haben wir vielleicht die Zahl 14 mit dem Zahlenwert Davids, der uns da weiterhelfen kann. Und hier haben wir eben eine parallele Rechnung, die eben von Abraham bis Salomo, der wohl eben wohl auch wegen des Tempelbaus als der Höhepunkt des judäischen Königtums gesehen wird und dann wieder 15 Generationen auch bis zum Exil, was ja auch der Einschnitt war, den Matthäus gemacht hatte. Dieser Vergleich von Sonne und Mond und Esau, die Sonne, das Königtum Davids, der Mond, das sind, ja, man könnte wirklich sagen, so versuchen, heilsgeschichtliche Berechnungen. Das liegt natürlich schon zugrunde in Genesis 1, wo es bei der Erzeugung der Gestirne heißt, und Gott machte die beiden großen Lichter, eben die Sonne und den Mond. Und dann heißt es ja, die Sonne der Große und der Mond der Kleine. Und dann gibt es Midrashim, die sagen, dass der Mond sich beschwert hat, dass die Sonne auch leuchtet, wenn er leuchtet und er nicht zur Geltung kommt. Und darum ist der Mond vermindert worden und nimmt also ab und wieder zu. Und das hat man dann eigentlich hauptsächlich auf das Verhältnis von Esau und Jakob gegründet, eben zu sagen, Esau ist die Sonne und Jakob der Mond. Und das steht dann schon im Hintergrund, dass Esau dann in der späteren jüdischen Auslegung, also Esau ist ja schon in der Bibel der Stammvater der Edomiter, die auch ein konkurrierendes Volk mit den Israeliten sind. Aber nachdem dieses Volk ja eigentlich dann nach den ganzen Eroberungen verloren geht als Volk, wird der Name Esau, Edom, zunächst auf das heidnische Rom übertragen, dann auf das christliche Rom und die Kirche. Und damit sind dann in der mittelalterlichen jüdischen Auslegung Esau und Jakob eben die Vertreter der Kirche und des Judentums. Und weil natürlich man gesehen hat, wer im Moment herrscht, ist Esau, die Kirche herrscht, das Christentum herrscht. Und zu sagen, ja, das ist die Sonne, die eben jetzt herrscht, aber wir sind der Mond, der auch irgendwann zusammenkommen wird. Und ich denke auch hier, wenn hier beschrieben wird im Midrash Tanchuma, eben sind die 15 Generationen bis Salomo, wo der Mond zunahm, dann die 15 Generationen bis Zidkia, wo er abnimmt, ist eigentlich die logische Folgerung, es wird weitergehen. Er muss ja auch irgendwann mal wieder zunehmen. Und daher auch die Erwartung da ist, dass es eine künftige Zeit auch des Mondes geben wird. Und das ist sogar bis in das Gebet, das man spricht zum Neumond, eingegangen. Das ist auch eine so der Visionen der guten Zukunft, dass das Licht des Mondes genauso stark sein wird wie das Licht der Sonne. Das ist eine typische Interpretation für eine Religionsgemeinschaft, die für sich selber die Interpretation hat, Gott hat uns erwählt und hat uns seinen Segen gegeben, aber de facto unterdrückt ist von einer anderen Gemeinschaft. Und das jetzt so zu interpretieren, das ist eben die Zeit der Sonne, die ihnen gegeben ist, aber irgendwann wird unsere Zeit kommen. Und der Mond wird auch dann das gleiche Licht wie die Sonne haben. Und das wird eben hauptsächlich auf Esau und Jakob angewandt, aber lässt sich eben hier auch mit den parallelen Zwillingen Peretz und Serach zu machen. Und ja, es ist wohl auch irgendwie wichtig, sozusagen dem Mond sein Recht zu geben. Und wenn jetzt sozusagen die Übertragung des Namens Peretz, dann eigentlich dieser ganze vielleicht auch gewalttätige Hintergrund von dem Durchbrechen, wird hier eigentlich dem Namen von Peretz genommen, sondern es wird verbunden mit dem Mond, der auf- und abgebaut wird, sozusagen. Und von daher wird auch eigentlich eine Möglichkeit, Peretz negativ zu interpretieren, genommen. Also da sieht man, wie diese Zwillinge sowohl in der christlichen wie auch in der jüdischen Interpretation eben auch genommen werden, um etwas vom Verhältnis zwischen Judentum und Christentum zu sagen. Und natürlich beide Seiten zu unterschiedlichen Ergebnissen dabei kommen. Aber sozusagen das Ziel und gewisserweise auch die Methode ist eigentlich dieselbe. Ja, Nachfragen, Anmerkungen dazu? Frau Fricke.
Ja, ich habe eine Frage. Es wird aber in der Bibel nie etwas erzählt über eineiige Zwillinge. Also Jakob und Esau sind sicher zweieich gewesen. Das sieht man, die sind von der Gestalt her schon völlig unterschiedlich beschrieben. Das können keine Eineier sein. Aber hier weiß ich das ja nicht. Und trotzdem gibt es, also ist dieses Phänomen ja da bei den Zwillingen.
Ja, also diese Unterscheidung scheint die Bibel nicht zu machen. Sie haben sicher recht, Jakob und Esau werden als wirklich sehr unterschiedlich aussehend beschrieben. Ich weiß nicht, wie weit die Naturwissenschaft damals schon fortgeschritten war, ob man auf diese Ideen kam. Ich glaube, auch in der alten Zeit galten Zwillinge schon eher auch als etwas Unheimliches. Also in manchen Kulturen sind die Zwillinge, glaube ich, auch ausgesetzt worden, weil man nicht wusste, was das bedeuten soll, wenn eine Frau plötzlich mehr als ein Kind gebiert. Das war etwas durchaus, was als nicht ganz ungefährlich und vielleicht auch als böses Zeichen galt.
Ja, war für die Geburt sicher auch schwierig. Also eine
das mit Sicherheit.
Damaliger Zeit war sicher eine Katastrophe, erst recht, wenn es einen Handvorfall gab oder irgendeine Komplikation auftrat. Nee, ich dachte nur, aber da geht niemand drauf ein. Ne?
Ja, im Grunde genommen, man könnte das vielleicht so parallel lesen zu der Auslegung über die Zwillinge, die wir vorhin hatten. Dass die Zwillinge von Tamar beide Gerechte waren.
Ja.
Und die Zwillinge von den Rebekkern einer Gerechter und einer Frevler. In dem Sinne könnte man vielleicht sagen, Peretz und Serach sind eineige Zwillinge, weil sie beide als gerecht gelten.
Ja, wäre doch schöne Interpretation. Sagen,
könnte ein bisschen übereinstimmen.
Ja, danke.
Ja, also ich denke, wir haben jetzt eine Menge über die Interpretationsgeschichte zu der Geschichte von Juda und Tamar gehört und man kann sicher annehmen, dass sich da eben auch jüdische christliche Auslegung gegenseitig befruchtet hat, beziehungsweise dass man ähnliche Fragestellungen an den Text hatte. Ich habe mal versucht, ein paar Gedanken gemacht, weil wir ja nun jetzt die Geschichte von Juda und Tamar im Zusammenhang mit der Geburt Jesu und dem Stammbaum bei Matthäus lesen, was sind hier sozusagen die Gemeinsamkeiten zwischen der Geschichte von Juda und Tamar und dem, was wir im Matthäus-Evangelium über die Geburt Jesu hören. In beiden Erzählungen wird eine an einen Mann gebundene, aber nicht voll mit ihm verheiratete Frau, also Maria, die verlobt ist, was damals eben schon so bindend war, dass eine Beziehung mit einem anderen Mann Ehebruch gewesen wäre. Und Tamar ist ja offensichtlich auch nicht frei, weil sie eigentlich noch auf Schela warten muss, den sie heiraten soll. Also wird eine an einen Mann gebundene, aber nicht voll mit ihm verheiratete Frau auf eine für den Mann unklare Weise schwanger und entsteht der Verdacht einer außerehelichen Beziehung. In dem einen Fall handelt es sich um eine zweimal verwitwete, aber vielleicht auch noch jungfräuliche Frau, in dem anderen um eine Jungfrau. Das scheint mir der Hauptvergleichspunkt zu sein, nachdem Matthäus, denke ich, auch die Erzählung von der Geburt Jesu aufgebaut hat. Der große Unterschied natürlich zwischen den beiden Frauen ist, Tamar ergreift die Initiative, um schwanger zu werden. An Maria geschieht es ohne ihre Initiative. Es ist ja auch unterschiedlich im Vergleich zu Lukas, wie in Lukas gibt es ja immerhin die Verkündigung der Geburt Jesu an Maria. Bei Matthäus erscheint Maria ja eigentlich gar nicht, sondern sozusagen es wird alles aus Josefs Perspektive beschrieben und das heißt dann nur, Josef nahm seine Frau zu sich, aber von Maria wird keine Handlung und kein eigenes Wort beschrieben. Also wir haben überhaupt keine Ahnung, was sie von der ganzen Sache denkt und sie hat mit Sicherheit keine Initiative ergriffen. Die Schwangerschaft Tamars kommt durch List, aber auf natürlichem Weg zustande. Die Schwangerschaft Marias durch den Heiligen Geist. In beiden Erzählungen spielt gerechtes Handeln eine wichtige Rolle, aber im ersten Fall wird es der Frau, im zweiten dem Mann zugeschrieben. So wie er eben bei Tamar, Juda sagt ja, sie ist gerechter als ich, womit er also Tamar die Gerechtigkeit zuschreibt. Und da steht sich auch nochmal im Hintergrund, als Tamar ihm die Pfänder schickt und sagt, erkenne, wessen Pfänder das sind. Das erinnert wörtlich genau, was die Brüder, Juda und die Brüder zu ihrem Vater Jakob gesagt haben bei dem blutgetränkten Gewand Josefs. Erkenne, ob das nicht das Gewand Josefs ist. Und damit sich natürlich Juda des Betrugs an seinem Vater schuldig gemacht hat. Und das auch wohl der wesentliche Grund ist, zusammen damit, dass er Tamar nicht mit Schela verheiratet hat, warum er sagt, dass sie gerechter ist. Und bei Matthäus ist es Josef, von dem gesagt wird, dass er gerecht war. Da ist jetzt der nächste Punkt wichtig. Eben Juda schreckt nicht vor Bloßstellung und Hinrichtung Tamars zurück. Also in dem Moment, wo er hört, sie ist schwanger, hat er überhaupt kein Problem, sie hinrichten zu lassen. Aber eben von Josef heißt es, dass er eben gerecht war und Maria nicht bloßstellen wollte. Und da steht sicher auch im Hintergrund die Vorschriften, die wir aus Numeri 5 kennen über die Sotah, die des Ehebruchs verdächtige Frau, für deren Ehebruch es aber keine Zeugen gibt. Da hatte der Mann ja die Möglichkeit, um die Schuld oder Unschuld seiner Frau herauszubekommen, sie zum Tempel zu bringen und sie ein sogenanntes Fluchwasser trinken zu lassen, das dann feststellen soll, ob sie die Ehe gebrochen hat oder nicht. Und diese ganze Zeremonie, was mit der Frau gemacht wird, dass ihr die Haare gelöst werden, ihr die Kleider vom Leib gerissen werden, ist etwas sehr Demütigendes. Und im Prinzip könnte man sagen, Josef hätte das machen können, um festzustellen, von wem Maria schwanger ist. Und wenn es eben heißt, und er wollte sich in aller Stille von ihr trennen, ist das wohl auch eine Parallele zu der rabbinischen Tradition, die zwar einerseits genau beschreibt, wie eben dieser Ritus vor sich geht, aber direkt am Anfang sagt, der Mann ist nicht verpflichtet, das zu machen. Er hat ihr und eigentlich sogar empfiehlt, dass er es nicht macht. Allerdings der Preis ist, er muss sich dann scheiden lassen. Denn wenn nicht sicher ist, dass die Frau keinen Ehebruch begangen hat, ist es nicht möglich, die Ehe weiterzuführen. Und darum heißt es eben bei Matthäus, er wollte sich in aller Stille von ihr trennen, um eben nicht den Skandal dieser Zeremonie zu haben. Wer das ausdrücklich sagt, das ist das apokryphe Jakobus-Evangelium, wo ganz klar beschrieben wird, dass als die Schwangerschaft Marias entdeckt wird, sie zum Hohepriester gehen und der Hohepriester dann von Maria und interessanterweise auch von Josef, wofür es weder in der Bibel noch in der rabbinischen Literatur ein Beispiel gibt, sie beide das Fluchwasser trinken lässt und sich dann ihre Unschuld herausstellt. Also Matthäus ist sich offenbar auch bewusst, was ja auch später in jüdischer, antichristlicher, polemischer Literatur kommt. Die natürlich sagen, von wegen Jungfrauengeburt. Die Frau hat einfach eine außereheliche Beziehung gehabt und ist von jemandem anders schwanger geworden, wo dann eben auch teilweise ein römischer Soldat genannt wird, auch im Talmud und so ähnlich wie am Ende vom Matthäus-Evangelium, ihr Matthäus auch sich mit der jüdischen Anschuldigung, dass der Leibnam Jesu gestohlen worden sei, auseinandersetzt und es eben keine Auferstehung war. So hat er hier, denke ich, am Anfang des Evangeliums auch die Auseinandersetzung mit den Argumenten gegen die Jungfrauengeburt hier, diese, was eben aussieht wie eine Frau, die außerhalb der Ehe schwanger geworden ist. Ja, dann noch, was mir noch aufgefallen war, in Genesis 38 gibt es kein Eingreifen Gottes oder eines Engels, während die Midraschim das teilweise ja zufügen, wie der Engel der Wollust, der Juna dazu bringt, zu Tamar zu gehen. Während in Matthäus 1 es ja der Engel ist, der Josef erklärt, was wirklich geschehen ist und auf die Weise ihm eben auch ermöglicht, Maria zu sich zu nehmen. Im ersten Fall werden Zwillinge geboren, die miteinander konkurrieren, denen aber in Genesis 38 selbst keine besondere Berufung zugeschrieben wird. Im zweiten Fall wird ein Sohn geboren, dem eben auch schon eine direkte Aufgabe gegeben wird oder Berufung, der das Volk von den Sünden retten soll. In beiden Erzählungen hat der Mann mit der Frau nach Bekanntwerden der Schwangerschaft keinen intimen Kontakt. Aber wir haben ja auch gesehen, es gibt einige abweichende jüdische Auslegungen. Ja, das sind so ein bisschen die Vergleichspunkte, die mir aufgefallen sind. Sie sind eingeladen, die noch weiter zu ergänzen, um auf die Weise sozusagen zu sehen, wie wichtig eigentlich die Erzählung von Juda und Tamar für das Matthäusevangelium ist. Ja, sind dazu Anmerkungen, Nachfragen, Weiterüberlegungen? Frau Skeet.
Wie geht denn die Geschichte mit Tamar weiter oder beziehungsweise mit Peres? Wie kriege ich in der Bibel raus diese Fortführung, dass Peres also der Vorfahre von David ist? Oder wo finde ich diese Stellen?
Die eine Stelle ist am Ende des Buches Ruth. Da heißt es, in den letzten Fällen wird die Abstammung von Peres über Boas und Ruth bis nach David geführt, und das ist parallel auch im ersten Buch der Chronik in den Stammbäumen zum Stamm Juda gebracht. Aber das ist beides wohl relativ spät, also das Buch der Chronik mit Sicherheit nach exilisch und das Buch Ruth nach Meinung der meisten Ausleger auch. Söhne von Peretz werden auch schon in der Zahl der Nachkommen Jakobs, die nach Ägypten noch hinunterziehen, genannt und im Buch Numeri nochmal bei der Volkszählung. Aber daraus können wir noch nicht ersehen, dass das bis zu David geht. Und vielleicht auch, dass das wirklich vielleicht auch eine spätere Tradition ist, die sich gebildet hat, wenn wir im ersten Samuel-Buch das erste Auftreten Davids sehen. Er ist der jüngste Sohn Ischais, eines Mannes aus Bethlehem. Aber wer dieser Ischai ist, außer dass er aus dem Stamm Juda kommt, wird uns da nicht erzählt. Und da spricht vielleicht auch einiges für, dass eben dieser Stammbaum, wie wir ihn dann im Buch Ruth und in 1 Chronik haben, dass der Verfasser des Samuel-Buches den noch nicht kannte. Denn sonst hätte er den vermutlich da eingesetzt. Oder man müsste sagen, er wollte sozusagen uns noch überraschen und zu diesem Zeitpunkt uns noch nicht verraten, dass David wirklich die Linie von Juda und Peretz her ist. Jedenfalls im Buch Samuel spielt diese Abstammung von David noch keine Rolle.
Danke.
Ja, noch weitere Anmerkungen? Frau Fricke.
Ich hätte nur noch eine Frage. Juda ist ein Sohn Leas.
Ja, der vierte Sohn Leas.
Der vierte, ja.
Okay. Ja, das ist natürlich auch nochmal die Frage sozusagen, das ist ja auch etwas, was gerechtfertigt werden muss. wieso ist es der vierte Sohn, der das Königtum bekommt? Und wir haben also einerseits, wir haben Ruben, von dem erzählt wird, dass er mit Bilha, der Nebenfrau seines Vaters Jakob, gelegen hat, und damit ist er wohl delegitimiert. So, so klingt es zumindest in den Worten des sterbenden Jakob über seine Söhne an.
Ja.
Und die beiden folgenden Söhne, Simeon und Levi, gelten auch nach den Jakobsworten in Genesis 49 als disqualifiziert. Und wahrscheinlich geht das auf die Geschichte von der Vergewaltigung von Dina in Genesis 34 zurück, wo ja Simeon und Levi die beiden sind, die für die Tötung aller Bewohner von Sichem als Rache für die Vergewaltigung Dinas sorgen und da ja auch Jakob sich mit dieser Gewalttätigkeit nicht einverstanden erklärt und damit sozusagen die drei Ältesten fallen damit weg. Aber natürlich der erstgeborene Rachels, Josef, hat natürlich einen Anspruch und von sicher auch der Grund, warum eben die Geschichte von Judah und Tamar mitten in der Josefsgeschichte ist. Und es ist ja auch im weiteren Verlauf der Josefsgeschichte letztlich jetzt hier die Auseinandersetzung, wer hat das größere Recht, der erstgeborene Rachels oder der erste Sohn Leas, der noch übrig geblieben ist, sozusagen. Und eben in der ursprünglichen Fassung von Genesis 38 könnte man vielleicht sogar sagen, das ist eigentlich eher, also das hatte ich auch bei Jaja Sakowitsch gefunden, bei seiner Auslegung dazu, dass das eher ein Text gegen Juda ist, der eben sehr, sehr negativ im Vergleich wegkommt, eben eine Kananäerin heiratet, zu einer Frau, die er für eine Hure hält, geht, etc., etc., klingt alles nicht so sehr sympathisch, während Josef ja zu dem großen Retter aller seiner Brüder und seiner ganzen Familie wird. Aber das wird natürlich später, kommt natürlich noch weitere Aspekte der Auslegung.
Ja, auch dass es nicht Benjamin wird, also einer der beiden Söhne.
Also Benjamin ist ja jünger als Josef, das wäre schon eher nicht. Na, die Frage ist schon,
ach so, das, ja, ja,
ob
das
der erstgeborene ja Leas oder ja Rachels, und da ist natürlich ja interessant, es gibt im Buch Deuteronomium heißt es, wenn ein Mann zwei Frauen hat und er die eine liebt und die andere hasst,
ja, genau,
kann er nicht den Sohn der Geliebten zum Erstgeborenen machen. Und das, sondern er muss den, der wirklich als Erster geboren ist, nehmen. Und da würde dann natürlich Josef, der natürlich der Sohn der geliebten Frau ist, und Lea wird ja auch ausdrücklich mal als die Gehasste bezeichnet, ja, da müsste dann natürlich Josef zurückstehen.
Okay. Spannend, spannend.
Naja, da kommen eine Menge Aspekte mit rein. Ja, noch weiteres. Frau Fichtbauer.
Ja, ich hätte noch eine Anmerkung oder Frage hier zu dem letzten Punkt. In beiden Erzählungen hat der Mann mit der Frau nach Bekanntwerden der Schwangerschaft keinen intimen Kontakt. Aber ja, abweichende jüdische Auslegung. Okay, so. Aber jetzt soll das heißen, nach Bekanntwerden überhaupt keinen intimen Kontakt mehr. Ja, und das ist natürlich dann ein Problem in der christlichen Auslegung. Josef soll ja überhaupt keinen Kontakt mit ihr gehabt haben. Auf der anderen Seite, das sind deine Brüder und deine Schwestern. Und das will man aber dann nicht wahrhaben. Dann wird das interpretiert, ja, Brüder, das waren ja auch die Vettern, aber nicht die Brüder im heutigen Sinne, aber es ist sogar auch von Schwestern die Rede. Und dann kann man jetzt nicht sagen, ah ja, das waren auch die Cousinen. Also, ja, da wird
also manche helfen sich damit von Kindern Josefs aus erster Ehe zu reden. Also ja, bei Matthäus heißt es wörtlich, er erkannte sie nicht, bis sie Jesus geboren hat. Also das könnte man annehmen.
Ja. Ja.
Würde theoretisch vielleicht die Möglichkeit auflassen, dass er danach ja mit ihr Verkehr hatte. Wobei ich habe in einem Matthäus-Kommentar nachgesehen, da hieß es, dass die griechische Formulierung eigentlich schon beinhalten würde, dass man damit sagen will, er hatte nie wieder mit ihr Kontakt. Aber ich bin nicht sicher, da ist mein Griechisch nicht gut genug für, um das nachweisen zu können. Ob da einfach schon die Dogmatik mit durchgeht, dass sie eben wirklich sie nie Kontakt gehabt haben. Oder ob der Gedanke Oh, wirklich bei Matthäus schon ist, sie haben wirklich nie Kontakt gehabt. Ich denke, was jetzt abgesehen von jeder christlichen Dogmatik, ob Maria Jungfrau geblieben ist, ich glaube, so ein bisschen, was bei beiden dahinter steckt, ist der Gedanke, wichtig war, dass eben in dem einen Fall die beiden Zwillinge und wichtig war, dass Jesus geboren wurde. Und eigentlich nur dafür ist die ganze Geschichte wichtig und wir sehen ja schon, intime Beziehungen nur aus sexueller Lust ist etwas, was die Bibel nicht so gerne hat. Das sollte sozusagen schon um einer höheren Bestimmung willen sein. Und das mag der Grund sein, dass man es dann beiseite lässt, sozusagen.
Also ich habe hier in einer Predigt von einem sehr, sehr, sehr alten Pastor gehört. Ja, die moderne Theologie geht ja dann doch davon aus, dass also Jesus Brüder und Schwestern gehabt hat. Aber das kann ich nicht akzeptieren. Das geht nicht, sagte er. Wirklich, ja, so wortwörtlich. Das kann ich nicht akzeptieren. Ja, so ist das. Und dann bleibt die sogenannte Josefs-Ehe ja eine Ehe, das ist ja sprichwörtlich, wo es keine sexuellen Beziehungen gibt. Und das wird ja dann besonders ja, hochgehalten. Das geht dann so weit, dass der Kaiser Heinrich II., der mit seiner Kunigunde Kaiserin verheiratet war, von denen wird behauptet, die haben eine Josefs-Ehe geführt, denn die hatten keine Kinder und die sind doch ganz schnell heilig gesprochen worden. Die liegen in Bamberg im Dom, beide, der heilige Heinrich und die heilige Kunigunde. Und das ist auch dann irgendwie ein, ja, ein Reflex eigentlich dieser ganzen Überlegungen. Und der Josef wird immer dann bei den Krippen als alter Mann dargestellt, als ganz alter. Und als dann in einer Krippe in meinem Heimatort plötzlich ein junger Josef hingestellt wurde, waren die Leute ganz, ganz verwirrt. Ja, das ging
Das ist
gar
man halt so
nicht.
gewohnt.
Ja,
Übrigens wird das relativ eindeutig im Jakobusevangelium gesagt. Da, weil das ist eigentlich hauptsächlich eine Geschichte der Kindheit Marias. Und da heißt es eben, als Maria, die sozusagen im Tempel aufgewachsen ist, muss den Tempel verlassen, bevor sie geschlechtsreif wird. Und dann überlegt man, sie einem alten Mann zu geben, der sie hüten wird. Und dann auf die Weise wird also Josef erwähnt. Das ist von vornherein klar, eben auch weil sie mal eine Tempeljungfrau war, kann es nicht sein, dass nochmal ein Mann sie berühren wird. Also auch ohne zu wissen, dass sie Jesus gebären soll, ist einfach klar, die Frau darf keinen Mann anrühren, aber sie muss ja irgendwo gut untergebracht sein und von daher wird sie einem alten Mann gegeben. Aber es passieren dann eben doch unvorhergesehene Dinge. Ja, noch weitere Anmerkungen? Ja, also ich finde diese ganze Interpretation zu Tamar so äußerst spannend, was sich da so in der Geschichte entwickelt hat. Und eben denke ich auch im Vergleich zu Maria sehr interessant. Beim nächsten Mal kommen wir zu Rahab. Das wird wesentlich komplizierter, denn da haben wir keine Erzählung von Rahab als der Frau von ihrer Ehe und müssen dann eher ein bisschen suchen gehen, wie man auf die Idee kommen kann, die Rahab in den Stammbaum Jesu zu bringen. Gut, dann bis zum nächsten Mal.
Danke, Mama.